Sie hören DISPOD, Gesund und Sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Immer wieder begegnen wir uns im Alltag heutzutage sogenannte KI-Tools, ob beim Fotografieren mit unseren Smartphones, bei der Nutzung von Internet-Suchmaschinen, Zusammenfassungen von Produktrezensionen beim Online-Shopping-Anbieter oder. Künstliche Intelligenz findet in unserem persönlichen Umfeld zunehmend Verwendung, das ist Fakt. Sie bietet aber auch in der Medizin vielseitige Möglichkeiten. Und was KI eigentlich ist und wo sie in der Medizin zum Einsatz kommt, das erfahren wir heute in der heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Tim Oerter und ich heiße Sie herzlich willkommen zu DISPOD Gesund und Sozial. Bei mir im Studio begrüße ich heute zwei Experten in den Bereichen KI und Medizin. Zum einen Professor Dr. Veit Braun, er ist Chefarzt der Neurochirurgie am Diakonieklinikum Jungstilling in Siegen. Herzlich willkommen, Herr Professor Braun, schön, dass Sie da sind.
Freut mich, danke.
Und ich begrüße herzlich Professor Dr. Martin Hill, er ist Professor an der Universität Siegen, Geschäftsführer der Hill GmbH und Vorsitzender des Beirats der IFM Solutions GmbH, einem der Hauptunternehmen im Technologiezentrum Summit hier in Siegen. Auch Ihnen herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, erzählen Sie beiden uns doch vielleicht einfach mal zu Beginn, woher Sie sich eigentlich kennen und welche gemeinsamen Projekte und Interessen Sie verbinden.
Ich weiß nicht, wir kennen schon ziemlich lange, halt von der Uni Siegen, haben jetzt in letzter Zeit sehr viel mehr engeren Kontakt noch, dadurch, dass ich die Zusatzfacharztbezeichnung Medizininformatik habe und da Mediziner in ganz Deutschland ausbilde und Medizinerinnen natürlich auch. Und da ist es immer eines der Highlights, wenn wir bei Martin dann am Summit sind, da die neuesten Startups kennenlernen, die natürlich sehr viel Technologie beinhalten, von Quantencomputing, wenn wir da noch drauf kommen, bis zu auch medizinischen Startups. Und dadurch sind wir eigentlich zusammengekommen und machen so mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung, die extrem gut ankommt bei den Medizinern und Medizinern aus ganz Deutschland.
Kennengelernt haben wir uns beim Curricula-Schreiben für die Lebenswissenschaftliche Fakultät.
Stimmt, das war der Beginn.
Und ja, wir haben uns sofort gemocht und haben gesagt, jetzt machen wir was zusammen.
Genau. Das ist sehr schön.
Perfekt. Die Lebenswissenschaftliche Fakultät gibt es ja leider nicht mehr, aber uns gibt es noch.
Aber uns gibt es noch.
Das genau. Ist auch gut so. Genau. Ich schilder das einfach mal so ein bisschen, wie es mir persönlich mit KI geht. Ich gehöre ja zu denjenigen, die ihre Symptome häufig im Internet nachlesen und nicht immer sofort zum Arzt fahren, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe. Ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man erstmal nachschaut und nachschlägt. Und deswegen habe ich letztes Mal ChatGPT nach meinen Symptomen gefragt und ich war echt erstaunt, wie schnell der Chatbot nach wenigen Fragen mir eine hilfreiche Antwort liefern konnte. Und das fühlte sich halt wirklich so an, als würde man mit einem echten Arzt chatten, der mir Tipps zu ersten Maßnahmen und einer möglichen Diagnose geben konnte. Herr Professor Braun, Sie als Mediziner, wie stehen Sie dem gegenüber? Kann man sich darauf immer verlassen?
Ja, es gibt ja, da wirst du gleich noch was dazu sagen können, letztendlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sozusagen das Internet nach Informationen durchforsten kann. Das sind zum einen, was schon früher von den Googles Sachen bekannt war, diese Crawler, die halt überall gucken, steht da irgendwo was. Und dann gibt's jetzt als neuere Entwicklung die Large Language Models, wozu ChatGPT gehört, die, sagen wir mal, sehr viel umfassender gucken, das Ganze dann auch noch zum sehr schönen Text zusammenfassen. Der Nachteil dieser LLMs ist, dass manchmal Sachen drinstehen, die nicht stimmen.
Okay. Ja,
der Nachteil der Crawler ist, dass manchmal Sachen übersehen werden, die relevant sein könnten. Ja, aber im Großen und Ganzen sind die gar nicht so schlecht. Ja. Ja, also so für eine erste Orientierung reicht es aus. Aber wie bei allem im Internet, nicht alles glauben, was drin steht.
Das glaube ich gerne.
Ja, das ist genau so, wie Veit sagt, ja, im ChatGPT, wir haben schon sehr, sehr gute Qualität, aber wir haben auch Bereiche, es gibt ja das berühmte Beispiel, die Amerikaner haben ja im Recht ein Case Law, also was immer im Prinzip auf ehemalige Fälle basiert, und da hat ein Anwalt genau aus ChatGPT einen Fall genommen, hat dann den Prozess verloren, weil es den Fall nie gab. Den hat ChatGPT im Prinzip selbst generiert, ja. Bei den Crawlern ist das Problem der Beifang. Also man hat nicht nur relevante Informationen gecrawlt, sondern hat viele, ich sag mal, semi-relevante Inhalte und kann sehr schnell auch Dinge übersehen beim Crawling.
Ja, okay. Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, welche Möglichkeiten es da noch so alle gibt, weil ja nicht nur Patienten von KI Gebrauch machen. Herr Professor Hill, Sie fungieren als Mentor und Berater für junge Technologieunternehmer im Summit, einem hochmodernen Technologiezentrum in Siegen, und das dient auch als Inkubator für Startup-Unternehmen, so kann man es, glaube ich, bezeichnen. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit der Entwicklung moderner Technologien und kennen daher auch im Thema KI sich sehr gut aus. Was versteht man denn unter KI jetzt mal ganz allgemein? Wir reden immer von KI, manchmal taucht dann eben auch AI auf, das ist dann die englische Bezeichnung. Aber was versteht man unter KI?
Ja, um es ganz einfach zu sagen, man modelliert ein Modell, in der Regel ein neuronales Netz, unterlegt es mit großen Datenmengen und trainiert es. Ja, vielleicht nur nochmal zur Klarstellung. Wir haben vorhin das Thema LLMs besprochen. Das ist ja nur eine von drei Kategorien von KI. Das eine sind sprachbasierte KI-Modelle. Das zweite sind numerische KI-Modelle, die im Prinzip mit Algorithmen arbeiten. Und dann gibt es die visuelle KI, ja, die mit Bildern arbeitet, die auch hochrelevant für die Medizin ist, ja, wo man im Prinzip Bilderkennungen, Analyse von Bildern und so weiter macht.
Okay, Herr Professor Braun, Sie sind Chefarzt der Neurochirurgie im Diakonieklinikum Jungstilling hier in Siegen. Wo kommt KI in der Neurochirurgie konkret zum Einsatz?
Ja, wo wir es schon seit über fast 5 Jahren jetzt einsetzen, das ist das, was Martin gerade gesagt hat mit den visuellen KIs. Chirurgen sind ja grundsätzlich visuelle Menschen. Ja. Wir schauen in Organe, ins Gehirn. Wir schauen uns aber auch vorher Bilder an, Kernspinbilder in aller Regel, um, sagen wir mal, die Anatomie und die Pathologie zu verstehen. Und ich hatte es ist jetzt schon bald 8 Jahre her, war ich bei der Firma Brainlab, ohne dass ich da jetzt Reklame mache, aber die sind wirklich die führende Firma weltweit, auch ein deutscher Start-up, die in München sitzen. Und die hatten eine Mustererkennungs-KI, die aus regulären Kernspinbildern die Hirnanatomie zusammenstellt.
Interessant, ja.
Sehr detailliert. Und wie ich das erste Mal dort war, ich bin früh, glaube ich, um 9 angekommen, haben sie mir das gezeigt, haben dieses Programm gestartet. Dann habe ich mir andere Sachen angeguckt, da war mal Mittagessen und nach 7 Stunden war die fertig und hat aus einem Patienten-MRT eine dreidimensionale Rekonstruktion des Ganzen gemacht. Dann haben wir das System 2020 gekriegt. Da dauert es noch 2 Minuten mit einem konventionellen Rechner. Und diese 3D-Daten werden dann an eine AR-Brille übertragen. Und ich sehe dann das Patientengehirn im Raum schweben mit der gesamten Anatomie und auch funktioneller Anatomie. Ich weiß, hier ist das Sprachzentrum, hier ist das Bewegungszentrum. Da sind Nerven, die das Sehen verursachen oder weiterleiten. Und da ist der Tumor, den ich rausoperieren will. Und ich weiß genau, wenn ich von der Seite komme und so operiere, dann mache ich nichts kaputt. Dann kann der Patient hinterher weiter reden, sprechen, denken, sehen und so weiter. Das heißt, die ganze OP-Planung, bevor ich den Schnitt, das Skalpell ansetze, läuft jetzt mit Mustererkennungs-KIs. Und das vereinfacht die OP enorm. Das ist also wirklich ein Quantensprung jetzt in der Neurochirurgie gewesen. So wie die Flugsimulatoren bei den Piloten, können wir jetzt die OP simulieren. Und
anhand von echten Daten.
Anhand von echten Daten, die durch eine Mustererkennungs-KI aufbereitet werden. Was man, wenn ich das per Hand machen würde, würde ich 3 Tage wahrscheinlich dort sitzen, was gar nicht mehr machbar wäre.
Ich kenne das noch von der PlayStation, ja, dass man auf einmal so, wurden so AR-Brillen entwickelt. Was das heißt, das erfahren wir gleich auch noch. Aber auf einmal sieht man virtuelle Dinge im Raum. Das ist natürlich für die Medizin schon absolut hilfreich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Sie würden sagen, KI ist gar nicht mehr aus der Neurochirurgie wegzudenken.
KI ist aus der ganzen Medizin nicht mehr wegzudenken. Ja. Die Neurochirurgen sind in der Regel sehr, sehr technikaffin. Wir fangen in der Regel damit an, aber dann breitet sich das so über die ganze Medizin aus. Ich weiß vor kurzem auch bei einer Firma, dann hatte ich eine Brille auf und habe einen Dummy angeguckt und habe eine Wirbelsäule verschraubt, ohne dass ich überhaupt noch aufgeschnitten habe, weil ich in den Dummy reingucken konnte mit der AR-Brille. Okay. Und das funktioniert. Wir haben dann hinterher aufgemacht und die Schrauben saßen perfekt. Und das erspart natürlich sehr viel Röntgen für die Patienten, aber auch für die Mitarbeitenden. Und Ich würde mal schätzen, in spätestens 3-4 Jahren haben wir das in der Klinik. Das wird rasend schnell gehen.
Okay.
Ich werde es wahrscheinlich noch erleben.
Also wird es das auch bald in Siegen geben. Wir können gespannt sein. Ja, Herr Professor Hill, können Sie uns vielleicht einmal einen Überblick geben, welche KI-gesteuerten Technologien es allgemein in der Medizin noch gibt? Wir haben es jetzt gerade schon gehört, Herr Professor Braun spricht von den AR-Brillen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, was visuell darzustellen oder sich was ausrechnen zu lassen oder wie auch immer?
Also bei Medizin habe ich eigentlich immer so eine Matrix im Kopf. Ja, wir haben einmal das Thema Diagnostik, einmal das Thema Therapie. Und dann habe ich natürlich in der Medizin ein gewisses Medizinmanagement oder die Arbeit am Patienten. Ja. Ja, wenn ich diese Matrix mal vorstelle, dann bieten natürlich in dem ganzen Thema Management Dokumentation. Ich habe gelesen, ein Arzt verbringt heute noch 40% seiner Zeit am Patienten, den Rest am Rechner und dokumentiert oder schreibt Briefe und so weiter. Das können wir natürlich massivst eindampfen mit Large Language Modellen. Ja, heute meiner Meinung nach wird KI ganz, ganz stark in der Diagnostik eingesetzt. Ja, aber wir werden in der Zukunft, was Veit vorhin sagte, ist ja ein Therapiethema, dass ich mittels KI auch verschraube und so weiter. Wir in der Industrie würden sagen, das ist eine Robotikanwendung. Mhm. Ja, und da wird es eben ganz, ganz stark kommen, wenn es um Genauigkeiten geht, wenn es um Analyse des Umfeldes geht, wo ich gerade operiere. Also wenn man diese Matrix mal nimmt, glaube ich, wir nutzen die KI in den Management-Themen viel zu wenig. Wir müssen Ärzte wieder viel mehr an die Patienten bringen. Ja. Und heute würde ich mal sagen, sind 80% der KI-Anwendungen in der Medizin noch im Diagnostikbereich, noch nicht im Therapiebereich, aber das wird ganz stark kommen. Ja. Vielleicht ein Beispiel, wir kommen ja noch zum Thema Quantencomputing. Warum ist das relevant für KI? KI braucht immer große Rechenleistungen für das Training der Modelle mit großen Datenmengen. Und ein Quantencomputer ist eben 1000-fach so performant wie ein Supercomputer. Und dann können wir Modelle trainieren, die wir heute überhaupt nicht trainieren können.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Thema für gleich. Ich hatte jetzt gerade eben noch kurz das Thema VR angesprochen. Also wir reden jetzt immer von AR, VR. Ich glaube, das müssen wir auch kurz erklären, was das bedeutet.
Ja, also AR, Augmented Reality, kennen die meisten von ihrem Auto, die so ein Head-Up-Display haben. Das heißt, da wird irgendeine Information auf die Motorhaube aufgeblendet, sei es die Geschwindigkeit oder Verkehrszeichen oder was auch immer. Das heißt, man sieht die normale Umgebung, aber hat zusätzlich Informationen, die eigentlich nicht da sind, die einem aber weiterhelfen, weil sie im Blickfeld sind. Hm. Und VR ist eine komplette virtuelle Welt, das heißt, man hat eine Brille auf, das ist das, was die Gamer häufig verwenden, die sind dann irgendwelchen, was weiß ich, Marslandschaften und kämpfen dort gegen Aliens oder so, das heißt, man ist komplett aus seiner normalen Umwelt weg und ist in einer virtuellen Welt. Das eignet sich für zum Beispiel für Simulationen. Wir haben ein VR-Modell für chirurgische Händedesinfektion. Dann ist man in einem virtuellen OP mit virtuellen Desinfektionsmittelspendern. Ja. Ist für Studierende relativ interessant, weil die machen sich am Anfang immer unsteril und die trainieren wir mit dem VR-Ding. Und dann können die direkt in den OP und können es dann. Ja, hat den Nachteil, dadurch, dass man eben keinen Bezug mehr zur Umwelt hat, die Leute werden häufig, das nennt sich Motion Sickness, das heißt, die werden seekrank.
Okay. Ja,
wenn die auch rumlaufen, hauen die sich irgendwo an, weil sie eben die Umwelt nicht mehr sehen. Das heißt, es ist durchaus für bestimmte Anwendungen eine gute Sache, aber wenn es mit AR geht, ist es für die Anwender deutlich angenehmer, das zu nutzen.
Ja, und in der heutigen Zeit wird das ja wahrscheinlich auch dann eher noch angenommen. Man ist ja sowieso digital geprägt und wenn man das in der Form dann umsetzen kann und das auch umgesetzt wird, dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Dann gibt es auch noch den Begriff funktionelles Kernspinnen. Mhm. Der ist auch schon mal gefallen. Was kann man denn darunter verstehen? Also ich kenne jetzt eine Kernspintomographie, das ist ein CT. Mhm. Aber was ist denn das funktionelle Kernspinnen? Werden da KI-Funktionen angelernt?
Auch da sind letztendlich Mustererkennungs-KIs dabei. Wenn Sie Ihr Gehirn benutzen, ja, dann wird das Areal, was Sie gerade benutzen, also wenn ich jetzt meine Hände bewege, das Bewegungszentrum, wenn ich spreche, mein Sprachzentrum, wenn ich Musik höre, das Gehörzentrum und so weiter, Das Gehirn wird benutzt und das Gehirn denkt dann, ui, ich werde da benutzt, da muss ich mehr Blut und Sauerstoff hinbringen, weil das Gehirn braucht ja mehr Energie. Das heißt, dieses Areal, was benutzt wird, wird vermehrt durchblutet und vermehrt mit Sauerstoff versorgt. Ja. Ist aber an sich völlig blödsinnig, weil das Gehirn immer gleich viel Sauerstoff verbraucht, egal ob man es benutzt oder nicht.
Okay.
Das heißt, an dieser Stelle gibt es ein Überangebot an Sauerstoff. Und dieses Überangebot an Sauerstoff kann man im Kernspin darstellen, weil sauerstoffgebundenes Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, hat ein anderes magnetisches Verhalten wie Hämoglobin ohne Sauerstoff. Es gibt aber auch zufällige Mehrdurchblutungen. Das heißt, man muss diese Untersuchung ein paar Mal wiederholen und dann kommt die KI zum Tragen, die dann zufällige Mehrdurchblutungen von tatsächlich funktionellen Mehrdurchblutungen unterscheidet. Und dann kriegt man im MRT in dieser auch wiederum durch Mustererkennung dargestellten 3D-Anatomie dargestellt. Hier an dem Punkt ist das Sprachzentrum, an dem Punkt ist das Bewegungszentrum. Und wir sind gerade dabei, eine Studie zu machen, wo wir unterschiedliche Musikgeschmäcker definieren. Das kann man sagen, ist ja Spielerei, ob einer Heavy Metal mag oder Klassik. Aber das hat durchaus auch Relevanz. Wir hatten vor kurzem einen Berufsmusiker, dessen größte Sorge war, dass wir ihm sein musisches Gehör wegnehmen durch die OP. Und wir wissen tatsächlich noch nicht genau, wo das musische Empfinden im Gehirn dargestellt ist. Und das war jetzt so der Anlass, jetzt mal eine Studie zu machen, wo ist Musik lokalisiert, und damit es noch ein bisschen Spaß macht, testen wir das mit unterschiedlichen Musikstilen, ob Helene Fischer woanders wie Heavy Metal dargestellt wird.
Bestimmt, ganz bestimmt, das glaube ich. Aber sind Sie auch optimistisch, dass das irgendwann auch ja umsetzbar ist?
Also wir hatten an sich vor 20 Jahren wurde das Jahrzehnt des Gehirns ausgerufen, was so ziemlich von der Öffentlichkeit unbemerkt abgelaufen ist. Ich glaube, das kommt jetzt. Also die ganze Technologie, die jetzt eigentlich schon nicht nur vor der Tür steht, sondern in der Anwendung ist, wird die Medizin revolutionieren in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und insbesondere in der Neurochirurgie.
Ja. Jetzt hat man gerade eben das Thema Quantencomputing schon mal ganz kurz aufgegriffen. Herr Professor Hill, seit 2013 steht der erste deutsche Quantencomputer in Siegen. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Oben am Eminöter Campus.
Das heißt, der steht schon ein paar Jahre da und da ist wahrscheinlich schon viel mit gemacht worden. Welchen Beitrag können denn Quantencomputer in der Medizin leisten? Also zum Beispiel auch in der Medikamentenentwicklung. Also die Medikamente können ja auch weiterentwickelt oder werden ja stetig weiterentwickelt. Können da Quantencomputer verhelfen?
Absolut. Also unsere Quantencomputergeschichte hier in Siegen ist wirklich ein Erfolgsmodell, der am Eminöter Campus steht. Das ist ein Demonstrator. Wir haben das dann in eine Firma überführt, ein Spin-off gemacht, die Firma Electron. Mittlerweile an die 100 Mitarbeiter, schon die ersten 2 professionellen, wirklich Quantencomputer, die auch rechnen können, ausgeliefert. Ja, und die Quantencomputer, die wir bauen und auch ausliefern, die rechnen Optimierungsprobleme. Was so ein typischer Anwendungsfall in der Medizin wäre, ein patientenindividuelles Medikament zu erzeugen. Mhm. Ja, dass man sagt, das passt zielgenau auf die DNA oder auf die Erkrankung. Ich bin ja kein Mediziner des Patienten. Also zu unseren Kunden gehört zum Beispiel auch Hersteller von Impfstoffen. Mhm. Ja, also alles so, was Optimierungsprobleme sind. Unser neuestes Projekt, der leistungsfähigste Supercomputer Europas, steht in Jülich, der Exascale-Rechner. Die haben jetzt eine Maschine von uns gekauft und koppeln das mit einem Supercomputer. Das heißt, der Supercomputer rechnet die Standardroutinen und immer wenn er auf ein Optimierungsproblem kommt, dann gibt er die Fragestellung zu dem Quantencomputer und er gibt das Ergebnis zurück.
Und der löst dann das Problem.
Genau.
Der Retter in der Not quasi. Das heißt also, kann man davon ausgehen, dass in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren Quantencomputer regulär zum Einsatz kommen? Also das hier sind ja immer noch so, sag ich jetzt mal, vereinzelte Teststücke oder sind die wirklich schon in der Praxis im Einsatz?
Also wir haben heute Maschinen verkauft, sehr forschungsnah. Ja, wer unseren Rechner nutzt, ist das CERN, Forschungszentrum Jülich, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Aber ich war sehr überrascht. Wir sind ja ein Hardwarehersteller, das große Pharmaunternehmen schon Quantenalgorithmiker beschäftigen. Also Abteilungen haben, die sagen, ein medizinisches Problem bilde ich in einem Quantenalgorithmus ab und lass es von dem Rechner rechnen. Also ich gehe davon aus, dass wir in 5 bis 10 Jahren so leistungsfähige Quantencomputer haben, dass wir Dinge rechnen können, die wir heute einfach nicht rechnen können. Wo ein Supercomputer 30, 50 Jahre rechnen würde, die wir heute dann in wenigen Stunden rechnen.
Okay. Also sehr gute Aussichten für die Medikamentenentwicklung. So viel können Sie garantieren.
Ja. Auch für KI. Ja. Das Training großer Modelle mit großen Datenmengen werden Quantencomputer einen entscheidenden Beitrag leisten.
Okay. Wird ja zum Beispiel auch die Anwendung, wo auch Quantencomputing zum Einsatz kommt, wo auch wahrscheinlich die elektronische Patientenakte irgendwann mit einer Rolle spielen wird. Wir haben relativ wenig Wissen über zum Beispiel, was man als seltene Erkrankung bezeichnet. Ja? Das heißt, wenn die Daten aus einer elektronischen Patientenakte, das muss natürlich vom Patienten freigegeben werden, aus Datenschutzgründen, was auch sehr sinnvoll ist, aber wenn man die europaweit für spezielle Probleme zusammenführt, ja, dann kann man sehr schnell berechnen, ja, wie bestimmte Erkrankungen überhaupt diagnostiziert werden, wo manchmal Patienten 10 Jahre von Pontius zu Pilatus laufen, bis sie eine Diagnose haben. Dann gibt man das ein und dann sagt einem der Rechner 5 Minuten später, der hat das und das. Ja, und wir haben in ganz Europa 200 Patienten, die sowas haben, und von denen haben 180 auf das und das angesprochen. Okay. Das heißt, es wird, das kann kein Mensch mehr lesen. Ja, es ist ja jetzt schon mit der elektronischen Patientenakte ein Problem. Gut, die hat es am 29. April gestartet. Da steht meistens, wenn überhaupt, ein Brief drin. Aber in 10 Jahren stehen da hunderte von Briefen drin. Dann kommt der Patient in die Notaufnahme, weil er einen Unfall hat, ist bewusstlos. Und dann wüsste ich gerne, was der für eine Vorgeschichte hat. Und dann frage ich die Patientenakte, gib mir mal, der hat jetzt einen Unfall, der blutet stark. Was ist denn da relevant? Und dann sagt er mir, okay, der hat vor 5 Jahren einen Herzinfarkt gehabt, der hat eine Blutgerinnungsstörung. Aber dass der mal Masern als Kind hatte, das interessiert mich in dem Fall nicht. Das heißt, ich kriege innerhalb von Sekunden eine relevante Information, aber da brauche ich einen leistungsfähigen Rechner, der in Sekundenschnelle die Patientenakte durchforstet und mir die Info gibt, die ich in dem Moment brauche.
Und das zum Beispiel wird heute noch von Menschen durchgeführt und dauert halt entsprechend länger.
Die PDFs durchlesen.
Die PDFs, ja. Und die Zeit hast du ja gar nicht bei einer OP. So ja. Also das ist ja ein Data Analytics-Thema, ja. Dass man sagt, große Datenmengen, bin ich auf den Schnipp genau, kann ich die auswerten.
Ja. Wir haben gerade eben schon mal darüber gesprochen, dass man als Patient ChatGPT nutzen kann. Ja, also die Bots, die Computerbots, so kann man es ja bezeichnen. Gibt es auch beim medizinischen Personal Perspektiven oder auch schon jetzt Lösungen, dass Ärzte sich anhand von Bots Hilfe holen?
Sagen wir mal, es wird natürlich jetzt schon genutzt, es gibt ja medizinische Datenbanken, ja, die man im Moment ja immer noch so händisch durchforstet. Ja, ja. Was du vorhin gesagt hast, die Arztbriefe, ja, ich meine, zu 90% sind die sowieso immer gleich, ja, und es werden halt Patienten individuelle Daten damit eingepflegt. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ein Arztbrief nicht durch ein LLM in Zukunft gemacht werden kann. Das muss natürlich gelesen werden. Klar, am Schluss trägt der Arzt die Verantwortung für den Text, der da steht. Meistens wird dann sogar die Anzahl der Rechtschreibfehler und die Lesbarkeit wird besser.
Tatsächlich auch noch, ja.
Und wir sind aber nicht dazu da, hier tolle Texte zu machen. Wir sind keine Journalisten. Ja, das heißt, das wird übernommen werden. Ja. Also in 5 Jahren wird kein Arztbrief mehr durch einen Arzt oder durch eine Sekretärin getippt. Das macht ein LLM.
Ja. Aber das ist ein interessanter Aspekt. Wenn Veit sagt, es gibt ja medizinische Datenbanken, dann funktioniert das ja heute so, sie können darüber ein LLM legen, ein Open-Source-LLM und trainiert es genau auf diesen Typus an Daten und Informationen. Ja, wir haben einen Start-up im Summit, der macht eigentlich, hat ein LLM gebaut auf ein Open-Source, was technische Informationen akquiriert, Produkte, Produktfunktionalitäten, Produkt-Capabilities, Hitzebeständigkeit und. Ja, und die haben kein neues LLM gebaut. Die haben ein Open Source genommen und haben es auf diesen Typus an Daten trainiert. Das könnte man sich auch bei diesen medizinischen Datenbanken vorstellen.
Ich gebe jetzt ein, ich hatte jetzt eine Fragestellung, kann eine Querschnittslähmung Herzrhythmusverschwörung hervorrufen? Ja, dann gehe ich halt in die PubMed, das ist so die medizinische Datenbank, gebe halt ein, auf Englisch Herzrhythmusstörung und Rückenmarksverletzung. Dann kriege ich entweder gar keinen Artikel oder 1000 Artikel. Ja, da muss ich es noch ein bisschen einschränken. Ja, und dann habe ich am Schluss vielleicht 30 Artikel, die ich dann durchlese. Das dauert 2 Stunden. Ja, mit einem LLM habe ich in wahrscheinlich zwei Sekunden. Die Information, für die ich jetzt 2 Stunden brauche. Und dann bin ich handlungsfrei und kann mich mehr um die Patienten kümmern und lese nicht auf irgendwelchen Computerseiten irgendwelche Sachen, die mir ein LLM viel schneller liefert.
Ja, das ist schon praktisch. So gehen auch Startups daran. Ja, wenn die irgendeinen Startups wollen ja ein Business Case lösen, irgendein Business Need. Dann fangen die nicht an, Large Language Modelle zu entwickeln. Die suchen sich ein passendes im Open Source Bereich und customizen das eigentlich auf ihre Fragestellung. Wir haben einen anderen Startup, der macht ganz komplexe technische Zeugnisse und Zertifikate, kann der auswerten mit dem LLM. Mhm. Ja, wie Sicherheitsdatenblätter kennt man oder Materialzeugnisse und. Ja, und das ist ein reines Training des Modells. Die haben kein neues Modell entwickelt. Und so wird sich auch diese Szene entwickeln, dass LLMs, die Open Source zur Verfügung stehen, im Prinzip individualisiert werden auf eine bestimmte Fragestellung. Und das wird auch in der Medizin so sein.
Ja, und das dürfen auch junge Menschen bei uns im Krankenhaus, im Jungstelligen Krankenhaus in Siegen kennenlernen. Herr Professor Braun, Sie setzen sich ja für die Medizinerausbildung auch ein, auch über die Landesgrenzen hinaus und bieten jungen Medizinstudenten und Interessierten die Möglichkeit, die hochmoderne Technik, die das Diakonieklinikum bietet, hier in Siegen kennenzulernen. Mhm. Was wird denn da konkret geboten, dass man ganz kurz mal einen Überblick hat, was darf man denn da machen, wenn man sich das Ganze mal anschauen möchte?
Sagen wir umgedreht, was darf man nicht? Patienten operieren. Aber was man darf, also was wir auch machen, und wir hatten ja da im Herbst, es gibt ja so eine Initiative im Kreis Siegen-Wittgenstein, wo auch Landkreis Olpe mit angeschlossen ist, wirklich hochintelligente Schüler mehr zu fordern. Und die waren einen Tag bei uns und haben dann genau das kennengelernt. Ja. Da hat sich eine der Lehrerinnen ins Kernspin gelegt, hat sich ein Kernspin machen lassen. Und die durften dann mit der KI das Gehirn rekonstruieren, sich das mit den Brillen anschauen. Und dann haben wir so OP-Modelle, wo die dann unter dem OP-Mikroskop, sie haben dann letztendlich aus so einer Gallertenmasse ein Giotto rausoperiert. Ja. Aber damit kriegt man die begeistert für unser Fach. Ja. Ja. Medizin ist nicht mehr blutig, ja, sondern Medizin ist hochtechnisch und mega spannend. Ja. Ja, das können die bei uns machen.
Das Ganze dann noch mit modernen Technologien verknüpft, ist auf jeden Fall ein toller Beruf, ein tolles Berufsfeld, ja. Jetzt haben wir über ganz viele Vorteile von KI gesprochen. Es gibt 2 Pioniere, die im vergangenen Jahr den Physik-Nobelpreis gewonnen haben. Das waren John Hopfield und Geoffrey Hinton. Und die haben rund um die Preisverleihung sich aber auch beide ehrfürchtig skeptisch geäußert. Also um Hinton zu zitieren, er hat gesagt, es könnte am Ende nicht gut ausgehen mit der künstlichen Intelligenz. Ist diese Skepsis aus Ihrer Sicht begründet und im medizinischen Kontext die Angst, dass am Ende Maschinen ja wahrscheinlich medizinische Entscheidungen treffen und nicht mehr der Arzt?
Also ich sag mal, KI-Anwendungen brauchen Leitplanken. Ja, die kann man nicht laufen lassen. Die EU hat auch ein KI-Gesetz erlassen, den EU-AI-Act. Ja, der ist seit letztem Jahr im Mai in Kraft und der ist eigentlich ein risikobasierter Ansatz. Mhm. Dass man sagt, welche Risiken sind mit dem Einsatz von KI verbunden. Zum Beispiel so, was jeder kennt, das Beispiel Social Scoring, was die Chinesen machen. Ja. Ja. Oder das Thema manipulativer Einsatz von KI. Wir kennen das alle aus dem Bots-Bereich, wo Stimmungsmache vor Wahlen gemacht wird und so weiter. Also wir haben in Europa Leitplanken definiert, die risikoorientiert sind. Und da bin ich auch ein Befürworter. Also KI alles machen zu lassen, das sollten wir nicht machen, weil dann wird irgendwann die Maschine vielleicht der Aktor und nicht mehr der Mensch. Ja. Ja.
Also das heißt mit anderen Worten, man kann der KI auch Grenzen setzen. Genau. Also man kann sagen, bis hierhin und nicht weiter, zumindest in der Medizin oder in Ihrem Fall auch in vielen Bereichen der Industrie. Aber wenn es halt eben, wie Sie schon sagen, in fremde Hände gerät, dann kann halt auch sehr viel Unfug damit gemacht werden. Ja. Ja, damit sind wir schon am Ende der Episode angekommen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu dem Thema haben oder sogar interessiert sind an einem Job oder Praktikum im Diakonieklinikum zum Beispiel, dürfen Sie sich gern per E-Mail an uns wenden unter presse@diakonie-sw.de oder Sie schauen einfach in den Shownotes dieser Episode nach. Dort finden Sie alle wichtigen Links zum Thema. Vielen Dank, Herr Professor Braun und Herr Professor Hill, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen tollen Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von der KI in der Medizin zu geben und auch den aktuellen Forschungsstand.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ich sage danke an alle, die zugehört haben und sage bis bald.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.